Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf, mit dabei Kiara Schusseinpur. Ich bin wieder zurück in Stuttgart im Studio. Kian, du bist auch wieder zurück. Du hattest einen besonderen Tag.
Genau, ich hatte Geburtstag. Erstmal herzlichen Dank an alle netten und lieben Geburtstagswünsche. Und bevor wir hier dieses Thema anfangen, weil das Thema ist doch ein sehr brisantes, Julian Assange, endlich freigelassen, 7 Jahre war er in der ecuadorianischen Botschaft, dann nochmal 5 im Gefängnis in Großbritannien, die USA wollte ihn ausgeliefert haben, er hätte wahrscheinlich oder vielleicht die Todesstrafe dort bekommen oder 180 Jahre im Knast. Bevor wir auf das alles eingehen, da hängt bei dem Thema ein riesiger Rattenschwanz mit. Es geht ja nicht nur um ihn als Person, sondern auch um die Plattform WikiLeaks, die er gegründet hatte, bei der unzählige Leaks über Amerika, über auch andere Länder rausgekommen sind, möchte ich das mit einer positiven Note starten, denn ich habe mir viele Gedanken gemacht, ich bin 25 jetzt geworden. Manche sagen, man sieht es dir an, manche sagen, oh, ich dachte, du bist viel älter, manche sagen, oh, du bist noch so jung. Und jetzt bin ich ja quasi im, man nennt das Quarter Century Club, also 25 Jahre Leben, ein Viertel von 100 Jahren. Und ein Learning oder zwei Learnings eigentlich, die ich so jedem mitgeben kann, jetzt so mit 25 Dinge, über die ich reflektiert habe, die sehr, sehr wichtig für mein Leben waren, die vieles verändert haben oder die auch meine Sichtweise betreffen, ist zum einen, Zeit vergeht verdammt schnell. Ich weiß, das hat psychologische Gründe, warum du, wenn du älter wirst, immer schneller dein Zeitgefühl hast und das Gefühl hast, dass die Jahre immer schneller vergehen. Aber ich habe mich darüber immer lustig gemacht, als ich jünger war und habe gedacht, was meinen diese Menschen, wieso soll das so funktionieren? Und jetzt nehme ich es immer mehr und immer mehr selber wahr. Und was lehrt uns das am Ende des Tages? Es ist unglaublich wichtig, wie du diese Zeit, die immer begrenzter wird, vor allem in deiner Wahrnehmung dann auch immer begrenzter wird, wie du die verbringst. Das ist so das eine, haben mit Sicherheit alle schon gehört. Das andere ist, ich habe einfach mal reflektiert, an welchem Punkt ich mich befinde. Und mir ist einfach noch einmal wieder klar geworden, dass der Punkt, an dem ich mich befinde, vor 5 Jahren ein weit entfernter Traum war. Also in meinem Kopf so als Traum, da wäre ich gerne, da habe ich mich gesehen, aber in der Realität, in der quantifiziermessbaren Realität so weit von mir entfernt, dass jeder mir gesagt hätte, das ist doch absurd. So. Jetzt bin ich aber hier und der Grund ist nicht, weil von einem auf den anderen Tag drastisch alles sich geändert hat oder riesige Mühlen sich bewegt haben plötzlich, sondern weil ich jeden Tag kontinuierlich Dinge gemacht habe, die dazu beigetragen haben, die gecompounded dann mich in die Situation gebracht haben, wo ich bin. Und man merkt das dann auf einmal sehr, sehr viel später als das, wo sich quasi alles ändert. Was ich damit sagen will ist, bleibt dran, jeden Tag kleine Schritte zu machen, die euch nach vorne bringen, sei es persönlich, gesundheitlich. Da mache ich jetzt zum Beispiel vieles für. Ich habe mir vorgenommen, in diesem Jahr viel auf meine Gesundheit zu achten, meinen Körper auf Vordermann zu bringen, mein Fettgehalt zu reduzieren, Muskeln aufzubauen, gesünder zu leben einfach, weil einfach mehr Muskeln gesünder für dich als Menschen sind, für den Kopf, für alles. Aber was uns das auch lehrt ist, solange du dich in die richtige Richtung bewegst, mach dir nicht zu viel Druck und mach einfach weiter. Und diese täglich aggregiert zusammenkommenden Wiederholungen von Tätigkeiten werden so gnadenlos unterschätzt. Es klingt immer wie eine Floskel, es klingt wie Wörter, die man so ausspricht. Aber am Ende des Tages ist es das, was zählt. Es ist das, was sich summiert und es ist das, was viele unterschätzen. Deswegen, Leute, bleibt dran, macht euch nicht zu viel Druck, nicht zu viel Stress, wenn ihr jetzt vielleicht noch nicht da seid, wo ihr gerne gewesen wärt. Und bleibt einfach weiter dran und macht weiter jeden Tag.
Bravo, sage ich da, ja. Finde ich ganz toll, vor allem in diesen jungen Jahren schon so eine Einsicht zu haben. Und jetzt stellt euch mal vor, ich schaffe es irgendwann mal, den Kian dazu zu überreden, eine Formel, ein Curriculum zu finden, wie man andere Leute dazu bekommt, in so einer schnellen Zeit genau das aufzubauen. Ja. Da werkeln wir ja schon einige Zeit dran. Aber vielleicht sind wir mal irgendwann in der Lage zu sagen, okay, wir schaffen es im großen Stil, anderen Menschen genauso das mitzugeben, was wir gelernt haben. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, habe einen eigenen Weg. Kian hat seinen eigenen Weg. Ich denke, das macht uns so speziell. Wir sind sehr verschieden und können aus unterschiedlichsten Perspektiven Dinge mitteilen. Ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr spannend und sehr gut. Und es zeigt auch, wie wichtig es ist, wenn du dich mit den richtigen Themen beschäftigst, dann kannst du unglaubliche Veränderungen in deinem Leben hervorrufen, die du dir noch nicht mal erträumt hättest. Aber dazu dann ein anderes Mal. Vielleicht mal ganz kurz noch eine Frage, bevor wir mit Assange durchstarten. Hast du dir diesen Trainwreck, sagt man im Englischen, diesen Unfall angeschaut des ersten Presidential Debate Trump gegen Biden?
Ja, ich habe es gesehen und ich war schockiert. Also ich habe schon damit gerechnet, dass da Trump sehr viel wortgewandter, aggressiver sein wird als Biden. Aber Biden ist da ja wirklich auf die Bühne gelaufen und war atemlos, bevor das Ding überhaupt angefangen ist. Und hat sich versprochen, war gar nicht da. Es war wirklich selbst für die Demokraten schockierend. Wie hast du das mitbekommen? Hast du es dir komplett angeschaut, Philipp?
Ja, ich habe es mir komplett angeschaut. Ich habe mir es dann danach nochmal, also ich persönlich war nicht verwundert, weil ich sage seit Jahren, das wisst ihr, der Mann ist dement, dass es kracht. Dieser Zustand der Demenz hat sich nur noch krasser verschlimmert, aber der hat schon vor Jahren so einen Scheiß rausgeredet, sich verzettelt, er wusste nicht mehr, was er sagt, plötzlich mitten in der Rede einfach irgendwelche freie Worte aus seinen Gedanken rausgebracht. Es hat null Sinn gemacht. Jetzt muss er halt zur Bühne hingeführt werden, zur Bühne runtergeführt werden. Es macht mir den Eindruck, als hätte er, ich sag das so frei, sich schon mehrmals eingeschissen auf der Bühne. Da gibt's auch ganz eigene Stories dafür. Also verwundert hat's mich nicht. Und jetzt hat er gestern CNN vermeldet, offizielle Nachricht, der Präsident der Vereinigten Staaten könne sich nur noch zwischen 10 und 16 Uhr konzentrieren am Tag. Ja, sonst, weil er ist so alt, sonst fehlt ihm die Konzentration. Und leider war dieses Presidential Debate spät am Abend. Und deswegen war er außer seiner Konzentrationsphase raus und konnte sich deswegen nicht so gut präsentieren. Der Führer der größten Weltmacht auf unserem Planeten. Aber sehr interessant. Ich meine, Kian, wir sollten am Freitag sollten wir darüber sprechen und sollten daraus ein Thema machen, das ganze Ding mal auseinandernehmen, zu schauen, wer hat denn noch bis vor kurzem gesagt, der ist kognitiv voll dabei, der ist super fit, der ist so gut drauf, wie er noch nie war, und nehmen das Ganze mal auseinander. Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, wenn ihr Lust habt, dass wir uns am Freitag mit dem Presidential Debate befassen.
Ja, absolut. Die Person, die haben ja dann gelogen, weil die haben ihn ja persönlich mitbekommen. Wir haben ihn jetzt live mitbekommen in einer Debatte, wo er, weiß ich nicht, 2 Wochen sich vorbereiten konnte und wahrscheinlich sonst was für Dinge genommen hat, Spekulation vorher. Aber gut, das dann für das Thema. Jetzt das Thema, was wir heute dabei haben. Julian Assange wurde freigelassen. Er war sehr lange in Haft, 5 Jahre in einem Gefängnis in Großbritannien, und das auch nicht in einem einfachen, sondern Belmarsh, einem der schlimmsten Gefängnisse dort. Und davor 7 Jahre in einem kleinen Zimmer in der ecuadorianischen Botschaft in London, wo er quasi, Asyl hatte, weil er verfolgt wurde. Denn er hat mit seiner Plattform WikiLeaks viele geheime Dokumente veröffentlicht von Regierungen und hat es ermöglicht, dass anonym Dokumente von Regierungen veröffentlicht werden können. Teilweise von der US-Regierung, teilweise von anderen Regierungen. Sehr brisante militärische Dokumente teilweise wurden von der US-Regierung veröffentlicht. Es wurden E-Mails zwischen Hillary Clinton und anderen Politikern veröffentlicht. Also eine Menge an Leaks, so wie die Plattform, der Plattformname es sagt. WikiLeaks war eine Enthüllungsplattform, die er so ins Leben gerufen hat. Mit einer kleinen Gruppe von Gleichgesinnten. Und Philipp, wie wollen wir da anfangen?
Ja, kontroverse Personen, und zwar nicht nur, wenn man jetzt sagt, okay, die Medien und die dem Staat angehängten Medien, die sind ihm natürlich negativ gesinnt, und für viele Leute ist Julian Assange ein Held, ein Freiheitskämpfer, ein moderner Freiheitskämpfer in dem Sinne, der kommt ja aus dem Hackerumfeld in Australien. Er ist 1992 auch wegen Hackens ist er auch zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden in Australien. Es ist also quasi in Zeiten des Internets ist es der moderne Hacker, der die Leute darüber aufgeklärt hat, was für Kriegsverbrechen von den Amerikanern begangen wurden. Furchtbare Dinge, Folter. Aber auch da, das wäre nochmal ein ganz eigener Podcast. Gleich mal jetzt die zweite Frage. Hättet ihr Lust darauf, dass wir die Leaks von WikiLeaks, die brisanten Informationen, die veröffentlicht wurden, dass wir dazu mal einen eigenen Podcast machen? Ich meine nämlich schon, da sind sehr krasse Dinge dabei, sehr krasse Dinge dabei, von Mord über auch Videos zum Beispiel, wo Amerikaner in einem Apache-Helikopter, siehst du so die Kamera und da stehen Journalisten unten an der Straßenrand. Ich meine, das war Bagdad, aber wir werden das dann aufklären. Und die erschießen sie mit dem MG des Helikopters und lachen dabei noch höhnisch und so und suchen dann noch den Boden ab. Und der eine kriecht dann da noch und bababab, da wird da auch noch abgeknallt. Also wirklich, ja, Kriegsverbrechen. Und wenn man auch sieht, wie höhnisch sie mit dem Leben umgehen, ja, das ist nichts wert bei diesen Leuten. Das fände ich sehr interessant, wenn wir sowas mal angehen würden und wir würden die einzelnen Leaks mal aufarbeiten und näher darauf eingehen, was da eigentlich passiert ist. Warum wurde er denn dann so gejagt durch die USA? Und da sind wir schon auch beim anderen Teil. Er ist ja nicht nur, er wird nicht nur als Held angesehen, er wird von den Amerikanern, von der Politik als Verräter angesehen, einer, der Hochverrat begangen hat. Er hat Geheiminformationen veröffentlicht, weil die Amerikaner sichern sich natürlich ab und sagen, ja, okay, schön, Kriegsverbrechen, schön Folter und sonst irgendwas. Das sind Geheimdokumente. Du darfst diese Geheimdokumente nicht veröffentlichen. Sie sichern sich insofern ab, dass sie sagen, alles, was brisant ist, was wir vielleicht selber dokumentiert haben über Verbrechen, die wir selber begangen haben, darfst du nicht veröffentlichen. Und wenn du es veröffentlichst, dann riskierst du, dass du zu einer hohen Gefängnisstrafe verurteilt wirst. Und es gibt ja durchaus auch Kritik, da können wir gerne später mal darauf eingehen. Vielleicht wollen wir gerade mal anfangen, Kian, über den Hintergrund von WikiLeaks und von Julian Assange.
Ja, ich würde auch sagen, über die Kritik, die sprechen wir später. Es ist wie immer keine Schwarz-Weiß-Situation. Ihm wird zum Beispiel auch klare Russland-Nähe vorgeworfen oder dass er eben auch sehr einseitig viele Dinge über Amerika veröffentlicht, dann ein Auge zuhält bei Russland. Auch zu seiner Familie gibt es da ein paar interessante Fakten. Aber wie gesagt, dazu dann am Ende, für die, die es dann interessiert. Was ich interessant fand, bevor wir jetzt dazu starten mit, was ist eigentlich WikiLeaks, wie ging das Ganze los? Er hat ja auch über sein Leben jetzt hinweg für seine Tätigkeit als Whistleblower mehrere Auszeichnungen bekommen. Also einmal Amnesty International Media Award 2009, dann Global Exchange Human Rights Award 2013, selbst hier aus deiner Stadt, Philipp, Stuttgarter Friedenspreis 2020 und den Konrad-Wolf-Preis 2023, weil Julian Assange hatte sehr, sehr viel Presse auch hinter ihm. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu, was ist WikiLeaks? Erstmal, WikiLeaks wurde 2006 gegründet als Enthüllungsplattform mit dem Ziel, Leuten, Informanten, eine Möglichkeit zu geben, vertrauliche Dokumente sicher zu publizieren. Interessant hierbei, das erste Material mit Öffentlichkeitswirkung veröffentlichte WikiLeaks 2007. Damals war das Thema die Korruption in Milliardenhöhe in der Familie des ehemaligen kenianischen Präsidenten Daniel Arap Moi. Und das wurde dann daraufhin auch beispielsweise im August 2007 im Guardian veröffentlicht. Also hier interessant, da ging es nicht nur um US-Militärdokumente, sondern hier beispielsweise auch Korruptionsdokumente, die dann ganz klar etwas bewirkt haben. Aber da haben wir auch schon gesagt, WikiLeaks hat so viel veröffentlicht, da müssen wir eigentlich eine eigene Folge zu machen. Was ich noch interessant zu WikiLeaks finde an dieser Stelle, Philipp, ist, dass ein Mitgründer und Sprecher von WikiLeaks Deutscher war. Er war deutscher Informatiker Daniel Domscheit-Berg, der sich aber dann nach einer Auseinandersetzung mit Assange zurückgezogen hat und Assange ihm quasi gekündigt hat mit sehr harschen Worten. Er hat gesagt, du wirst suspendiert wegen mangelnder Loyalität, fehlender Unterordnung und Destabilisierung in Krisenzeiten.
Ja, ich erinnere mich auch noch, als das passiert ist damals, wie gesagt, wir kennen ihn alle nicht persönlich, deswegen man redet über so einen anderen Menschen und ihm wird vorgeworfen, dass er ein sehr egozentrischer Mensch ist, dass ihm im Mittelpunkt stehen wichtig ist und dass er sehr auf Loyalität gesetzt hat und Unterordnung von anderen auch. Und ich glaube, er hat natürlich erst ja auch, es ist ja nicht nur WikiLeaks, sondern es ist WikiLeaks und Julian Assange. Diese zwei Namen sind untrennbar miteinander verbunden. Und sonst kennt man eigentlich niemanden. Und da sind mit Sicherheit viele Leute dabei. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele gar nicht bekannt werden wollen, weil es ja gefährlich ist, was sie machen. Ja, wenn du Geheiminformationen, die brisante Geheiminformationen von Weltmächten veröffentlichst, dann trittst du denen gehörig in den Fuß. Man könnte auch sagen, du trittst ihnen direkt in den Anus rein. Und da muss man schon sich im Klaren sein, was das bedeutet. Wenn du also aufdeckst, dass irgendwo Leute erschossen worden sind oder da gab es ein Massaker oder so, dann meine ich, dann ist es nicht nur Gefängnisstrafe, dann musst du um dein Leben fürchten, weil es einfach für dieses Land große Konsequenzen haben kann, was das Image angeht, die Außendarstellung, wie sie sich präsentieren, auch den Propagandakrieg zu gewinnen. Stellen wir uns vor, zwei Länder. Das eine Land hat die Presse auf seiner Seite und wirft dem anderen Land immer vor, die begehen nur alle Kriegsverbrechen. Wir machen gar nichts so. Und jetzt haben sie die Masse hinter sich. Wenn jetzt aber rauskommt, dass dieses andere Land auch Kriegsverbrechen begeht, die auch bestialisch und widerlich sind oder vielleicht sogar die Art von Kriegsverbrechen, genau die, die sie dem Gegenüber vorwerfen, dann ändert das ja die Wahrnehmung der Bevölkerung und damit auch den Rückhalt der Bevölkerung. Dieser schwindet dann also. Und deswegen ist es gerade im Krieg, wo man ja sagt, im Krieg stirbt die Wahrheit als erstes, ja, ist es sehr, sehr wichtig, dass beispielsweise, nehmen wir ein Beispiel jetzt gerade, nur Russland begeht Kriegsverbrechen. Ganz klar, nur die Russen. Die Ukrainer begehen keine Kriegsverbrechen. Nein, nein, nur die Russen begehen die Kriegsverbrechen. Ja. Garantiert ist auch, in Russland wird gesagt, nur die Ukrainer begehen die Kriegsverbrechen, nicht die Russen. Also ich will das gar nicht jetzt in eine Seite. Beide Seiten spielen dasselbe Spiel. Und wenn jetzt ein Whistleblower kommt, der brisante Aussagen bringt, die dagegen gehen, dann nimmt er denen auch den Nimbus, die saubere Armee zu sein. Ja, Gott mit uns, sagen sie ja, so hat man es früher immer gesagt, ja, Gott mit uns. Der Gott ist immer auf jeder Seite und für diese Seite. Und deswegen leben Whistleblower sehr gefährlich.
Absolut. Deswegen kann es aber auch beidseitig ausgenutzt werden. Also darüber muss man sich im Klaren sein, weil Kriege einfach dirty, also dreckig geführt werden. Haben wir sowieso in dem Podcast, wo wir über Dritten Weltkrieg gesprochen haben, haben wir darüber gesprochen, sind wir zutiefst drauf eingegangen, was auch zur Kritik zu Assange führt. Aber nochmal zum Thema, warum macht dieser Typ sich öffentlich? Also wenn du so eine Plattform am Laufen hältst oder veröffentlichst, dann stellst du dich mit Sicherheit darauf an, dass sich dein Leben für immer verändern wird und dass du wahrscheinlich in Mittelpunkt des Visiers von ganz vielen Sniper-Schützen kommst. Ich glaube, das ist hier einfach nur meine persönliche Spekulation, Meinung. Ich glaube, einfach familiär, weil der Typ so getrimmt war, wie er getrimmt war, dass er das wahrscheinlich trotzdem oder egal gemacht hätte, ob öffentlich mit seinem Gesicht oder nicht, und sich dann einfach abgewägt hat, ey, wenn ich das anonym mache und die finden mich, weil vielleicht finden die mich, weil die sind ja technisch gesehen auch sehr, sehr weit, dann war es das mit mir und dann kennt niemand mein Gesicht und dann wird mir auch niemand zur Seite stehen, seitens Presse oder sonst jemand. Wenn ich aber mit meinem Gesicht rausgehe, dann habe ich theoretisch dadurch vielleicht einen Schutzschild oder Support, der mir dann in der schlimmsten Situation helfen würde, weil ich ja dann ein Journalist bin, der Dinge veröffentlicht, die alle was angehen und wodurch alle profitieren.
Genau.
Und das ist, glaube ich, so meine persönliche Meinung, der Grund, warum er das gemacht hat, mit seinem Gesicht und nicht einfach anonym irgendwie.
Ja, Öffentlichkeit schützt ja auch in dem Sinne, ja. Ich meine, das ist ja auch bei uns beiden so. Wir sind ja auch sehr kritisch mit unserem Podcast und die Öffentlichkeit hat ja da auch ihr Urteil gesprochen damals nach den Medienangriffen gegen uns. Die wurden ja von der Öffentlichkeit größtenteils belächelt, ja. Und das geht nur, wenn du eine Basis hast, wenn du dich wehren kannst, wenn du öffentlich bist. Und ich denke, das hat er dann auch in gewisser Weise als Schutz wahrgenommen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wie kam es zu der ganzen Sache? Was war der chronologische Ablauf? Kian, was war denn der erste Leak?
Also es war nicht der erste Leak, aber wahrscheinlich der bedeutendste Leak, weil danach hat er plötzlich Vorwürfe bekommen. Plötzlich gab es einen internationalen Haftbefehl unter einem anderen Vorwand. Und zwar war das 2010, da hat WikiLeaks mit der New York Times, Guardian und dem Spiegel als geheim eingestufte Militärdokumente, also Kriegstagebücher über die US-Kriege in Afghanistan, da gab es 76.000 Dokumente und im Irak 391.000 Dokumente, sowie zahlreiche diplomatische Dokumente, die damals veröffentlicht wurden. Die USA hat natürlich direkt daraufhin Assange Geheimnisverrat vorgeworfen. Und darin enthalten waren eben, wie ich schon gesagt habe, Kriegstagebücher aus Afghanistan, des Irakkrieges, die dann aufgedeckt haben, laut dem UN-Sonderberichterstatter Nils Melzer, dass Folter stattgefunden hat, mutmaßliche Kriegsverbrechen und Korruption. Also das hier, wie ich gerade schon gesagt habe, auch seitens Amerika ganz schön dreckig gespielt wurde und nicht so sauber und gerechtfertigt und moralisch auf einer höheren Ebene und das ist okay, wir schicken da unsere Soldaten hin.
Erinnern wir uns an Abu Ghraib, an Guantanamo Bay, wo die Bilder rausgekommen sind, die haben das ja auch noch gefilmt, wo sie Gefangenen Elektrokabel an die Hoden gehängt haben, die elektrifiziert haben. Die mussten sich nackt ausziehen, sie mussten selber auf den Koran urinieren. Sie haben Schäferhunde, die bissige Schäferhunde, die ausgebildet waren, direkt an sie rangelassen und die hatten furchtbare Angst vor Hunden, diese Leute. Also absoluter Sadismus im Foltergefängnis, anders kann es nicht nennen, ja, das ist furchtbar. Absolut. Vor allem eben von den Amerikanern, die sich ja immer selbst da hervorheben und sagen, nein, 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 diese Leute bekämpfen wir. Wir bekämpfen ja die Barbaren. Ja, we bring democracy to the world, ja, mit Bombenterror. Und gerade von diesen, und da haben wir diesen Fall, von da hat sich das Image verändert, dass die Leute gesehen haben, also die Naivlinge, die immer noch gedacht haben, dass die Amerikaner irgendwie für die Demokratie in den Krieg ziehen, ständig, die dann plötzlich gemerkt haben, was sehen wir denn da für Bilder aus den Foltergefängnissen, ja, wurden ja dann auch als Foltergefängnisse bezeichnet. So, und als diese ersten großen Leaks rauskamen zu Afghanistan, zu Irak, da war auch dann diese Geschichte mit dem Apache-Helikopter dabei, wo zwei Journalisten, die mit anderen Leuten dastanden, die abgeknallt worden sind, mit diesen anderen Leuten auch, da kam ja dann die erste große Anschuldigung hier an.
Genau, also erstmal kam eine Anklage, wo die US-Regierung gesagt hat, illegale Beschaffung und Veröffentlichung geheimer Unterlagen des US-Militärs. Dadurch sind Informanten im Nahen und Mittleren Osten sowie in China in Gefahr gebracht worden und so weiter, obwohl eben ein großer Teil der Presse gesagt hat, nein, diese Veröffentlichungen, die sind von der Pressefreiheit gedeckt. Aber danach, im selben Jahr 2010, wurde Assange wegen eines, jetzt haltet euch fest, schwedischen internationalen Haftbefehls wegen des Vorwurfs eines Sexualverbrechens in Großbritannien festgenommen. Das heißt, um das jetzt mal zu dechiffrieren, in Großbritannien soll er wohl ein Sexualverbrechen dann plötzlich begangen haben, wo zwei Frauen ihn beschuldigt haben, dass er sie sexuell missbraucht hat. Und Großbritannien hat dann einen schwedischen internationalen Haftbefehl rausgeschickt. Leute, Red Notice, holt den rein. Wir müssen den festnehmen.
Ja, Kian, An wen denkst du da, wenn du sowas hörst, Vergewaltigungsvorwürfe?
Die erste Person, die jetzt ja auch jüngst auch eine ähnliche Situation hatte, bei der wir es natürlich auch nicht wissen, aber da denke ich als erstes dran, ist Andrew Tate. Der hat ja auch öfters gesagt, er hat zwei Staatsbürgerschaften, US und UK, und er hat gesagt, mit US hat er kein Problem, aber die Jungs von UK, die sind die die ganze Zeit die Klagen aufmachen, den Druck machen, die Haftbefehle, die internationalen rausholen und ihn da aus Rumänien eben rausziehen wollen. Interessant, dass das halt genau so ähnlich ist, dass da so Parallelen sind.
Und mal ganz kurz, um das noch abzuschließen. Andrew Tate, bis heute saß im Knast, schlimmste Vorwürfe, Menschenhandel, Prostitution, Vergewaltigung. Absolut rein gar nichts ist jetzt bisher gekommen. Also die haben ja ein Team von Experten, die müssten ja bei diesen ganzen Aussagen, an ganzen Anklagen, die müssten ja Ordner voll von Beweisen haben. Es ist nichts rausgekommen. Der Mann saß im Knast. Bis heute nada. Er ist jetzt wieder frei. So, schauen wir uns Julian Assange an. Was ist passiert am Ende des Tages? Es kam wieder jüngst, nachdem er sich exponiert hat, nachdem er quasi, wenn man so möchte, den Goliath ans Bein gepinkelt hat. Es war schon ein bisschen mehr. Kamen die Vergewaltigungsvorwürfe. Sind die irgendwie, ist da irgendwas
die rausgekommen? Die Ermittlungen werden 2017 eingestellt und Anklage fallen gelassen.
So. Ja, so sieht es nämlich aus. Und das ist eine große Gefahr. Deswegen, ich wäre da, wenn die Leute grundsätzlich kritischer sind, ich bin vorsichtig. Ich meine, ihr wisst, wie wir zu dem Thema Vergewaltigung stehen, was solche Sachen angeht. Da ist bei mir keine Gnade angesetzt. Ja, ich würde, wenn das bewiesen ist, Strafen ausloben, die sind in diesem Land gar nicht mehr erlaubt. Ja, weil das ist Dreck, wer sowas macht, wer eine Frau oder einen Mann, egal wer, vergewaltigt. Das ist das Allerunterste, was es gibt. Aber ich bin mir auch bewusst, dass so etwas oft instrumentalisiert wird. Es wird genutzt, um damit jemanden zu beschmutzen, um Druck auf ihn auszuüben, um ihn einfach fertig zu machen, seinen Ruf zu ruinieren, weil es eben, im Englischen sagt man, heinous crime ist, eine verabscheuungswürdige Straftat. So, die ist fallen gelassen worden und er machte kurz darauf eigentlich direkt wieder weiter.
Ja, also erstmal ganz klar, du diffamierst damit nicht nur jemanden, am Ende, wenn er verurteilt wird, ist nochmal eine andere Sache, aber du schädigst seinem Ruf, da sind dann viele Leute, die dann vielleicht nicht mehr so positiv ihm gegenüber getrimmt sind und du wirfst nochmal was ganz anderes vor. Er veröffentlicht Geheimdokumente, amerikanische Militärdokumente, die zeigen, dass da ganz klar Kriegsverbrechen ausgeübt werden und jetzt plötzlich sind die aber in den Hintergrund gerückt, weil er ist ja vielleicht ein Vergewaltiger. Versteht sich. So, jetzt, richtig. Was ist danach passiert? Von April bis Juli 2012 sendete der russische Sender Russia Today unter dem Titel The World Tomorrow insgesamt 12 Talkshows, in denen sich Assange mit führenden Persönlichkeiten aus der Politik unterhielt. Und ab da wurde ihm dann auch eine gewisse Russlandnähe vorgeworfen, die ich wohlgemerkt auch hier nachvollziehen kann, die natürlich den USA nicht gefiel.
Natürlich, und wenn du das mal überlegst, heute, es gibt die zwei bekanntesten Whistleblower unseres Planeten, sind Julian Assange und Edward Snowden. Edward Snowden lebt in Russland, wahrscheinlich im Moskauer Umfeld. Ja, man weiß es nicht genau. Also wir wissen es nicht genau sicher. Russische Behörden werden sehr genau wissen. Ja, also der zweitgrößte, vielleicht sogar für die jüngeren Leute, der bekanntere Whistleblower Edward Snowden, lebt in Russland und fühlt sich dort sicherer als in Amerika, weil die Russen wollen nichts von ihm. Er sagt auch nichts gegen die Russen, sondern er sagt was gegen die Amerikaner. Bei Julian Assange ist es ähnlich. Also auch hier, das ist natürlich wieder ein Dorn ins Fleisch der jeweiligen Weltmacht. Sie wollen ja darstellen, der Russe ist der furchtbare Diktator Putin. Das ist eine Diktatur. Dort hat man nichts zu sagen. Man darf nie Kritik äußern. Die begehen die ganze Zeit die Verbrechen. Wir doch nicht. Nein, wir doch nicht. Ja, aber die anderen, der Russe, der ist der furchtbare. Wir müssen ihn niederringen. So, und jetzt sind die zwei größten Whistleblower, die es weltweit, die uns bekannt sind, sind beide, wenn man so möchte, auf der russischen Seite. Edward Snowden lebt dort und Julian Assange hat für Russia Today, welches ein staatlich finanzierter Fernsehsender ist, eigene Shows produziert.
Absolut, das kann man in beide Richtungen deuten. Man kann vielleicht zum einen sagen, das sind Leute, die beide Seiten analysieren und sagen, Russland ist das geringere Übel. Global betrachtet, da sind wir auf jeden Fall, fühlen wir uns wohler. Auf der anderen Seite kann man vielleicht auch sagen, vielleicht sind das in irgendeiner Weise Leute, die von Russland instrumentalisiert werden oder das ist das einzige Asyl, was sie auf dieser Welt so suchen können bei Russland, was möglich ist. Da gehen wir aber später, wie gesagt, drauf ein, auf auch Kritikpunkte zu Assange. Was dann passiert ist, ist im Juni 2012, also im selben Jahr, dadurch, dass Assange dann seine Auslieferung in die USA befürchtet hat, entzog er sich der drohenden Auslieferung aus Großbritannien nach Schweden durch Entledigung seiner elektronischen Fußfessel und floh in die ecuadorianische Botschaft in London. Also er ist dann in die Botschaft von Ecuador in London geflohen. Interessant, warum auch immer Ecuador an diesem Zeitpunkt, Philipp.
Ich glaube, die haben ihm halt einfach geholfen. Der wird sich mit vielen Ländern ausgetauscht haben. Die meisten werden Angst gehabt haben, weil sie sich mit den Amerikanern nicht anlegen wollen. Man hat das ja jetzt wieder gesehen, wie weit der Griff ist und auch wie brutal der internationale Strafgerichtshof, der ICC, International Court of, ICC, International Strafgerichtshof, der gegen Israel oder der Israel Kriegsverbrechen vorgeworfen hat, schwerste Kriegsverbrechen in Gaza, sie würden die Leute dort massakrieren, Kinder, Frauen töten und so weiter. Was ist passiert? Da gab es ja Dokumente der USA und schwerste Kritik der USA, die gesagt haben, quasi, wenn ihr die fast schon die Richter, den Richter bedroht haben, direkt bedroht haben, sollte er das nicht zurückziehen wieder. Also du legst dich mit denen nicht an besser. Und ich glaube, Ecuador, aus welchem Grund auch immer, ich weiß das nicht, Ecuador hat sich eine Zeit widersetzt.
War wahrscheinlich damals ein Präsident, der sehr anti-imperialistisch war. So, das wird der Richtig, Grund gewesen genau. sein. Am Ende des Tages ist er in die Botschaft geflohen und war dann 2012 bis 2019 im politischen Asyl dort in der Botschaft. Das heißt, 7 Jahre hat er dort als politischer Flüchtling gelebt. Und ich zitiere hier von der Zeit, er lebte dort überwacht von Kameras und Mikrofonen auf engstem Raum. Und das 7 Jahre. So, jetzt wird's nochmal brisanter, Philipp. 2016, während der Kampagne vor der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten, veröffentlichte WikiLeaks mehrere tausend E-Mails, die vom Server der Demokratischen Partei entwendet worden waren. Unter anderem eine Reihe von E-Mails aus dem Umfeld von Hillary Clinton.
Hillary Clinton. Ja, sehr, sehr brisante E-Mails. Da gibt's Themen auch, da kann man wahrscheinlich gar nicht reingehen. Hashtag Pizzagate und andere Themen, was die geleakten E-Mails angehen, die äußerst verstörend sind. Anders will ich es gar nicht beschreiben. Auf jeden Fall, die auch hier wieder in Richtung, das eine andere Richtung jetzt, Korruption, Klüngelei. Ich meine, wer sich ein bisschen auskennt mit den Kongressabgeordneten in den USA, wie korrupt das ist. Und wir haben es ja jetzt hier auch durch die Masken, die jetzt in Deutschland mitbekommen. Wir kriegen es eigentlich die ganze Zeit mit. Aber wie korrupt das in den USA ist, da gibt's ja Börsenticker, die zeigen, was ist das Vermögen, bevor einer US-Kongressabgeordneter wurde und dann nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach drei Jahren, denen ihr Vermögen ist einfach skyrocketing nach oben, weil sie eben über viele Deals, die gemacht werden, intern mitbekommen und dann direkt Aktienoptionen kaufen, um dann auch noch gehebelt davon zu profitieren. So, und da kam eben einiges raus und ich denke, damit hat man dann wieder jetzt den Vorwurf machen können, wenn man das möchte, ja, könnte man jetzt sagen, okay, die Demokratische Partei wurde damit geschwächt, Hillary Clinton wurde damit geschwächt, somit hat er indirekt Donald Trump geholfen. Auf der anderen Seite würde ich ein anderes Argument einführen und sagen, Donald Trump hat selber immer vom The Swamp Must Be Drained, also der Sumpf muss ausgetrocknet werden, der Korruptionssumpf, der hat immer schon vom tiefen Staat gesprochen. Das wurde bestätigt dadurch. Ja? Das wurde durch die E-Mails bestätigt, die Klüngeleien, die Deals, die gemacht werden, die Korruption, die im Hintergrund vor sich geht. Ja? Jetzt kann man sagen natürlich, ja, er hat die Wahrheit veröffentlicht und das ist dann auch so gewesen in Teilen, wie es der Donald Trump gesagt hat. Ja. Mal davon abgesehen, auch der Donald Trump ist kein Heiliger, aber das ändert nichts an seinen Aussagen. Und jetzt könnte man die Bogen schlagen und sagen, ja, wenn man ihn kritisieren möchte, ja, damit hat er auch wieder den Russen geholfen, weil Donald Trump ist eher pro Russland, ja, definitiv mehr als Joe Biden. Also Trump möchte den Krieg in der Ukraine sofort beenden. Biden ist mit einer der größten Lieferanten von Kriegsmaterial neben Deutschland. Und somit könnte man sagen, jetzt er hat jetzt wieder, also könnte ihm vorwerfen, im Hintergrund hat er wieder gelenkt, Informationen so veröffentlicht, dass Hillary Clinton dadurch geschädigt wurde und Donald Trump Präsident wurde, was wiederum den Russen geholfen hat in ihren Beziehungen mit den Amerikanern.
Genau, das ist zumindest die Behauptung. Es gab auch Behauptungen, dass teilweise der Sohn von Donald Trump an den Veröffentlichungen beteiligt gewesen sei. Gehen wir aber weiter in der Timeline. Jetzt wird es nämlich sehr, sehr spannend. Ich muss sagen, als ich mir das durchgelesen habe, dachte ich auch nur so, da muss doch ein Film drüber gemacht werden. Im September 2016 gab Assange über Twitter bekannt, dass er im Falle der Freilassung von Chelsea Manning bereit sei, sich selbst ausliefern zu lassen und gegebenenfalls eine Haftstrafe in den USA anzutreten. So, jetzt nochmal Kontext. Wer ist Chelsea Manning? Das war eine ehemalige Geheimdienstanalystin, die Assange
Es ist ein Geheimdienstanalyst, Kian, wenn ich dich da korrigieren darf.
Das war ein ehemaliger Geheimdienstanalyst oder Analystin, wie auch immer man das nehmen möchte, der Assange 2010 und 2011 Daten zur Verfügung gestellt hatte. Und er wollte, dass Manning begnadigt wird in Amerika. Ist dann auch passiert, 2017. Durch Obama, da hat er aber dann das Angebot zurückgezogen. Also er hat sich hier eingesetzt für einen Informanten von ihm, der, wie du gerade schon gesagt hast, da gab es ja wohl eine Geschlechtstransformation irgendwie noch, der vorher ein Mann war, dann eine Frau, deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt, wie ich das Ganze aussprechen soll. Also nimmt's mir nicht übel, aber interessant, das war auch ein Kritikpunkt.
Er war Vorreiter der heutigen...
ja, da kannst du gleich drauf eingehen, aber ein Kritikpunkt war ja, dass ja auch viele Informanten einfach hier quasi unter den Zug geworfen hat. Hier hat er sich für den Informanten eingesetzt. Der Informant wurde freigelassen. Er hat quasi, ja, gepokert und am Ende einfach sein Angebot zurückgezogen, ist dann nicht nach Amerika gegangen. Dann später, April 2019, gab es den neuen ecuadorianischen Präsident Lenin Moreno, der ihm einfach mal das Asyl und die Staatsbürgerschaft entzogen hat. Und dann, ja, wenn du rausgeworfen wirst, was passiert? Du wirst von der britischen Polizei festgenommen, wegen Verstoßes gegen Kautionsauflagen zu einer Haftstrafe von 50 Wochen verurteilt, während die Vereinigten Staaten sich um eine Auslieferung bemühen.
Genau, wir können auch gerade mal aus der Anklage gegen Chelsea Manning vorlesen, also vielleicht mal ganz kurz im Kontext. Chelsea Manning war eigentlich ein Soldat der US-Armee, Vorreiter der heutigen Bewegung, hat sich dann irgendwann gesagt, ich möchte lieber eine Soldatin sein, hat sich dann umwandeln lassen, wurde dann zu Chelsea Manning. Und ich lese gerade mal hier die Anklage vor. Am 6. März 2018 ist Julian Assange vor einem Bundesgericht in Alexandria im Bundesstaat Virginia in einem Geheimverfahren angeklagt worden, zwischen dem 2. und 10. März 2010, gemeinsam mit der Whistleblowerin Chelsea Manning unberechtigt in einen Computer der US-Regierung eingedrungen zu sein. Der Anklageschrift zufolge haben sie dafür ein Passwort gehackt. Manning war bis zu ihrer Geschlechtsanpassung noch unter dem Namen Bradley Manning bekannt. Als Soldat in der US-Armee hatte sie Zugriff auf geheime Dokumente. Der von Assange geführten Enthüllungsplattform WikiLeaks soll sie unter anderem Datenmaterial über Kriegsverbrechen der US-Armee in Afghanistan und Irak zugespielt haben. Außerdem soll sie tausende Kabelberichte diverser US-Botschaften weltweit WikiLeaks übergeben haben. Manning wurde im August 2013 für die Weitergabe der Daten an WikiLeaks zu einer Haftstrafe von 35 Jahren verurteilt. Präsident Barack Obama hatte sie allerdings 2017 begnadigt. Ich meine, das ist jetzt meine persönliche Meinung, aufgrund öffentlichen Drucks, Obama war immer einer gewesen, der hat auch ein gutes Gespür für die Masse gehabt und konnte sich wahrscheinlich selbst als, die Amerikaner haben ja dann im Endeffekt auch gesagt, ja gut, wir jetzt gehen wir der ganzen Sache nach, wir klären diese Kriegsverbrechen auf, das darf nicht sein, das darf nicht passieren. Wohlgemerkt, sie wussten von diesen Verbrechen, sie hatten ja selbst Akten darüber angelegt und haben sie vertuscht. Und erst nachdem sie dann rausgekommen sind, haben sie gesagt, oh, da müssen wir was dagegen machen, das ist ja gar nicht unserem Moralkodex entsprechend und so weiter. Und ich glaube, das war dann so als Zeichen des Goodwill, des guten Willens, dass Obama sie dann begnadigt hat. Es gab weitere Enthüllungen, Handbücher aus dem US-Gefängnis Guantanamo, das hatte ich vorher schon besprochen. Die Menschenrechtsverletzungen belegten der Report über den umstrittenen Luftangriff auf Tanklaster in Kunduz 2007. Da gab es einige Tote. Die Podesta-E-Mails, das ist Thema Pizzagate, da geht es in Richtung Pädophilie. Ganz schwere Vorwürfe, die auch ein schlechtes Licht auf das Netzwerk um Hillary Clinton und andere Demokraten warf, aber auch E-Mails von Klimaforschern, die die Wissenschaftlichkeit des Vorgehens von Unterstützung der offiziellen Klimawandelthese anzweifeln ließen. Ja? Und auch diese Unterlagen, da gab es Unterlagen darüber, also Wissenschaftler, die gesagt haben, der menschgemachte Klimawandel, so wie er offiziell hier verkündet wird, ist ein Hoax, es ist Blödsinn und auch das ist die Behauptung dieser, man würde sie heute Klimawandelleugner nennen, obwohl sie den Klimawandel keineswegs leugnen. Sie leugnen nur, dass er menschgemacht ist. So, und das sind alles Informationen, die in diesen Leaks veröffentlicht wurden. Und die, da hat er natürlich den Staat auf verschiedenen Ebenen angegriffen. Und am Ende des Tages, Kian, ich glaube, es musste ihm auch klar gewesen sein, dass da irgendwann harsche Gegenangriffe kommen.
Genau, um weiter jetzt in der Timeline zu machen, wir sind jetzt fast da, wo wir jetzt aktuell heute sind. Und zwar, wie gesagt, er ist dann rausgeflogen aus der äquatorianischen Botschaft. Die britische Polizei kam, weil er gegen seine Kautionsauflagen hatte, ja dann seine Fußfessel, die er noch wegen diesem Vergewaltigungsvorwurf hatte, wo er dann geflohen ist. Also er hat dem quasi, hat da verstoßen dagegen. Gleichzeitig USA hat sich um die Auslieferung bemüht. Dann hatte er ja 50 Wochen Verurteilung, ist dann aber trotzdem noch länger geblieben, weil eben dieser Auslieferungsantrag von den USA im Raum stand, wodurch er dann am Ende von 2019 bis 2024 im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh gelebt hat. Und im Jahr 2019 war sein Gesundheitszustand schon kritisch, was dann natürlich noch schwieriger ist, wenn du dann in so einem Gefängnis bist. Was ich noch interessant fand, ist, dass Philipp im September 2019 rausgekommen ist, also bekannt geworden ist, dass Assange in der Botschaft ganz klar ausspioniert wurde. Das mit der Sicherheit betraute spanische Sicherheitsunternehmen UC Global installierte dort heimlich Überwachungsgeräte und der US-Geheimdienst verschaffte sich Echtzeitzugriff darauf. Gut, hätte man sich wahrscheinlich denken können, aber dass das auch dann nochmal rausgekommen ist, ist natürlich nochmal eine andere Sache. Was jetzt interessant ist, im Januar 2021 entschied dann ein Londoner Gericht, dass Assange nicht an die USA ausgeliefert wird. Begründet wurde die Entscheidung mit Assanges angegriffener psychischer Gesundheit und den zu erwartenden Haftbedingungen. Das wurde aber 2021 dann durch ein Berufungsgericht wieder aufgehoben. Und dann gehen wir weiter. Er ist weiterhin im Gefängnis, bekommt ab und zu Besuch von seiner Familie, wohlgemerkt 1,5 Stunden nur pro Woche, was sehr, sehr wenig ist, wenn du in Isolation lebst. Und was ich noch interessant fand, 2022 hat er Stella Morris geheiratet. Das war eine Anwältin, die in seinem Anwaltsteam ab 2011 war. Also während er sich noch halb im Gefängnis und Asyl befand, hat er diese Frau kennengelernt und dann auch in diesem Zusammenhang geheiratet. Während er dann da festsaß in Belmarsh, haben sich Politiker als auch Journalisten für seine Freilassung ausgesprochen. Teilweise 5 internationale Medienhäuser, darunter der Spiegel, haben öffentlich an die US-Regierung appelliert, die Strafverfolgung von WikiLeaks-Gründer Assange einzustellen. Ob das jetzt viel Gewicht hat, ist dann die andere Frage. Was ich ein bisschen interessant fand hier, Philipp, Australien hat wohl auch immer wieder die Freilassung gefordert. Wohlgemerkt, Assange war australischer Staatsbürger. Also er hatte ja nicht mal einen US-Pass, hat nichts mit dem Land quasi zu tun gehabt. Aber da frage ich mich dann, wenn Australien das wirklich gewollt hätte, dann hätten die wahrscheinlich mehr Druck gemacht und nicht einfach nur gesagt, ja, wir wollen das, aber so richtig wollen wir es doch nicht, weil Amerika ist uns dann doch jemand, den wir nicht als Feind haben wollen. Oder wie siehst du das, Philipp?
Ja, also ich meine, er ist australischer Staatsbürger, er ist jetzt ja auch nach Australien ausgeliefert worden. Nicht ausgeliefert, ist er freigelassen worden, muss man sagen. Ja, also ich glaube, die meisten Länder, schau mal, die Australier, stell dir vor irgendwie, die Amerikaner, du bist deutscher Staatsbürger, die Amerikaner wollen dich irgendwo und du sitzt irgendwo fest und jetzt müsstest du darauf hoffen, dass der gute Olaf, ich kann mich an nichts erinnern, Scholz, sich für dich einsetzt. Vergiss es.
Du hast es gut zusammengefasst. Vergiss es, genau. So, und jetzt abschließend noch einmal, wie erschreckend seine Haftverhältnisse waren in Belmarsh. Das sind Aussagen seiner Frau, die hat gesagt, im Gefängnis ist Assange pro Tag 22 Stunden in einer etwa 3x2 Meter großen Einzelzelle untergebracht. Er hat kein Internet, darf eine begrenzte Anzahl an Büchern besitzen und, wie ich ja schon gesagt habe, 1,5 Stunden pro Woche unter Beobachtung Besuch empfangen. Bevor er in eine andere Einzelzelle verlegt wurde, musste er mit Wassereimern auf dem Bett schlafen, weil das Gefängnis so verfallen ist, dass in Assanges vorheriger Einzelzelle Wasser von der Decke getropft ist.
Ja, und super gefährlich auch, Belmarsh. Also ich habe mir da einiges durchgelesen damals. Sie hatten oft gefürchtet, dass er dort auch direkt getötet werden könnte von Mithäftlingen, weil die für die das eine Trophäe ist. Ja, also dort sind Gangs, dort sind härteste britische Gangster, aber auch eben, was so sonst noch in Großbritannien rumkeucht und fleucht. Die haben ja auch organisierte Kriminalität. Gangs, das ist kracht. Außerhalb von London gibt es sehr, sehr gefährliche Gangs. Und die sind, ganz viele von den harten Leuten sind in Belmarsh. Das ist also ein sehr raues, das Wetter, das ist einfach, da willst du keinen Tag verbringen. Und er saß dort Jahre ein. Also und das, ich denke, das ist auch so ein Symbolbild, Kian. Jemand, der nicht nur Licht war, auch dunkle Spots gehabt hat, wie jeder Mensch, jeder von uns. Keiner hat nur positive Sachen, du kannst über jeden auch Negatives sagen und finden. Aber der vor den Augen der ganzen Welt hat man gesehen, quasi diese sogenannte Demokratien, diese Vorzeigedemokratien, die sich immer so nach außen stellen und erhöhen wollen und mit dem Finger nach unten auf irgendwelche Diktatoren, die sie bekämpfen und deswegen in den Krieg ziehen müssen. Und dann kommt raus, die foltern selber, die ziehen in den Krieg wegen fadenscheinigen Gründen. Es geht um Energie, es geht nie um die Demokratie. Und Leute, die das veröffentlichen, die werden fertig gemacht. Der hätte auch mehrmals dort sterben können. Und wenn wir mal ein paar Kommentare dazu vorlesen wollen, Robert Kennedy Jr., der jetzt ja gerade eigentlich die dritte Person im Wahlkampf ist, zwischen Joe Biden und Donald Trump, ist der Kennedy noch, sehr guter Typ für die Demokraten. Meiner Meinung nach, ich würde den sofort, also Joe Biden ist sowieso Matsch im Kopf, Donald Trump meiner Meinung nach vom Wahlprogramm sehr gut, wirtschaftsfördernd, will viele Dinge, die absolut aus dem Ruder gelaufen sind, verändern. Zur Person ist nochmal ein ganz anderes Thema. Der ist auch schon sehr alt und hat ein Ego, das groß ist wie das von 100 Leuten. Robert Kennedy Jr., sehr, sehr interessante Person. Ich lese gerade mal vor, was er dazu sagte. Julian Assange hat sich auf einen Deal eingelassen und wird freigelassen. Ich bin überglücklich. Er ist ein Held der Generation. Die schlechte Nachricht ist, dass er sich der Verschwörung zur Beschaffung und Weitergabe von Informationen zur nationalen Verteidigung schuldig bekennen musste. Das bedeutet, dass es dem US-Sicherheitsstaat gelungen ist, den Journalismus zu kriminalisieren und seine Zuständigkeit weltweit auf Nichtstaatsbürger auszuweiten. Julian musste das hinnehmen. Er hat Herzprobleme und wäre im Gefängnis gestorben. Aber der Sicherheitsstaat hat einen erschreckenden Präzedenzfall geschaffen und der Pressefreiheit einen schweren Schlag versetzt. Das heißt, sie haben jetzt einen Präzedenzfall. Das bedeutet, ein abgeschlossener Fall mit Verurteilung, auf die sich andere Richter bei anderen Fällen berufen können und sagen, hier wurde so Recht gesprochen, also können wir hier auch jetzt immer in den meisten Fällen so Recht sprechen. Das ist ein Präzedenzfall, der gilt als Vorzeigefall für alle anderen, um sich daran zu orientieren. Und jetzt haben sie quasi diesen, den Julian Assange, der ihnen jetzt am Ende des Tages auch scheißegal ist, es ist wichtiger für sie, dass er lebt, weil wenn sie ihn umgebracht hätten, dann wäre das ein noch härterer Image-Schaden für sie gewesen. Aber jetzt sind sie in der Lage, in Zukunft alle, die nachkommen, direkt und härter zu bestrafen, was wiederum dazu führen wird, dass die Pressefreiheit und Demokratie im Eigentlichen weiter Schaden nimmt und weiter geschwächt wird.
Das ist schade, dass das jetzt gewissermaßen so endet. Trotzdem am Ende des Tages, wenn er in den USA früher verurteilt worden wäre, wäre vielleicht einiges gar nicht erst rausgekommen und viele andere Journalisten und viele andere Whistleblower hätten gar nicht erst sich ausgesprochen. Am Ende, es ist leider immer so eine Situation. Es kann nie ein klarer Win sein. Es gibt auch immer negative Punkte. Was jetzt hier interessant ist, wie gesagt, er hat diesen Deal mit der US-Justiz jetzt gemacht, dann im Juni 2024. Er sollte dann für einen Gerichtstermin auf die Marianeninseln im Pazifik fliegen, die zum sogenannten nicht inkorporierten Außengebiet der USA gehören, jedoch keinem der Bundesstaaten zugeordnet sind, weil Assange einfach kein US-Territorium betreten wollte. Und hier ist das Interessante, dass er dann mit einem Privatflugzeug geflogen ist und wohl Schulden dafür aufgenommen hat, um mit seinem Privatflugzeug dorthin zu fliegen, weil es sonst einfach nicht möglich gewesen wäre, anders ohne US-Territorium zu betreten, hat dann aber von einem anonymen Spender direkt den Betrag, den dieses Flugzeug gekostet hat, das waren 8 Bitcoin, einfach mal so gespendet bekommen. Das ist übrigens viel Geld. Das ist 500.000 Euro.
Aber meinst du, der Flug hat 500.000 Euro gekostet? Das halte ich schon für sehr, sehr viel.
Also ich glaube schon, Philipp, ein Privatjetflug von London. Er war ja in London auf die Marianeninseln. Wenn du mal die Weltkarte öffnest und die anschaust, wo das ist, dann siehst du, das ist mitten im Nirgendwo. Und dann von da weiter nach Australien. Da brauchst du eine große Maschine, weil du kannst nicht zwischendurch landen. Das heißt, du brauchst ein riesiges Ding. Das kostet dann schon 200.000 pro Flug. Und dann hatte er zwei. Von da ging es weiter nach Australien.
Ja.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das tatsächlich der Preis ungefähr ist. Oder sich in diesem Preisrahmen befindet. Weil er braucht eben diese riesige Maschine, die genug Sprit hat, weil du nicht zwischenlanden kannst. So.
Die interkontinental fliegt.
Ja. Genau, und jetzt aber das Interessante, die Spekulation um dieses Thema, wer hat ihm Bitcoin gespendet? Da gab es viele, viele Leute, die versucht haben, sich das irgendwie auf die Stirn zu schreiben. Andrew Tate hat wohl irgendwie einen Kommentar drunter gehabt oder auch Jack Dorsey hat zu dem genauen Zeitpunkt, wo diese Transaktion durchgegangen ist, auf Twitter etwas gepostet, was kryptisch vielleicht dahingehend gedeutet werden kann. Was auch interessant ist, was vielleicht meine Theorie so ein bisschen ist, Assange war ja einer der ersten Bitcoin-Befürworter, der ganz früh damals schon mit WikiLeaks Spenden in Bitcoin akzeptiert hat. Vielleicht hat er auch einfach oder irgendwer in seinem Umkreis, jemand, der da involviert war, viele Bitcoins liegen und man hat das halt so über diesen Weg geregelt. Ich weiß es nicht, man weiß es nicht am Ende des Tages, aber interessant, dass hier auch der Bitcoin seinen Weg reinfindet in diese Geschichte.
Ja, ich finde, wenn man sich jetzt anschaut, was bei diesem Deal passiert ist, da sollte man wirklich die Augen drauf werfen, was die Bedingungen sind. Ja? Das Übereinkommen zwischen den USA und Assange beinhaltet folgende Bedingungen. Das ist jetzt von der Seite 21, Zeile 4 bis 6 des Vertrages. Bevor der Angeklagte sich vor Gericht bekennt, wird er alle in seiner Macht stehenden Maßnahmen ergreifen, um die Rückgabe an die Vereinigten Staaten oder die Vernichtung aller unveröffentlichten Informationen zu veranlassen, die sich in seinem Besitz, Gewahrsam oder unter seiner Kontrolle oder dem Besitz, Gewahrsam oder der Kontrolle von WikiLeaks oder anderer Tochtergesellschaften von WikiLeaks befinden. Also was die Amerikaner jetzt hier gemacht haben, weil jetzt haben sich einige gewundert, warum haben die Amerikaner den jetzt freigelassen? Es geht um einen Mensch, die scheißen auf diesen Mensch, das ist denen Juck, die haben ihn sowieso schon fertig gemacht, seine Gesundheit ruiniert, aber der Preis jetzt, ihn mürbe zu machen, über Jahre, über ein Jahrzehnt ihn mürbe zu machen, dass er jetzt bereit ist, um noch ein paar Jahre zu leben zu haben, die ganzen Unterlagen, die belastend sind, und da waren sicher noch einige unveröffentlichte belastende Aussagen dabei, dass er die jetzt rausrückt, und er hat ja über die DNC, das ist auch ganz interessant in den USA, die Democratic Party jetzt, wurden bei WikiLeaks sämtliche Einträge und Unterlagen jetzt rausgelöscht. Ja, also hier geht's wieder gegen die Demokratische Partei, die ja oftmals auch in Amerika sich so als die moralischere Partei hinstellt, also die Partei von Joe Biden, ja, die aber mindestens genauso viel Dreck am Stecken hat wie die Republikaner. Und da wurden jetzt einige Unterlagen, also wirklich hunderte Unterlagen gelöscht. Und ich denke, das ist Teil des Deals, dass man ihn rauskriegt, dass ab jetzt ist quasi, lass die Amerikaner in Ruhe, du machst nichts mehr und dafür schenken wir dir die Freiheit.
Ja, absolut. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall die negative Seite der Medaille, die jetzt hier mit der Freilassung von Assange so rausgekommen ist. Und um mal die Situation grundsätzlich zu analysieren, Philipp. Assange veröffentlicht Geheimdokumente. Viele dieser Dokumente haben es auf jeden Fall verdient, dass die Öffentlichkeit sie sieht, dass sie bekannt sind. Das hat viel mit investigativem Journalismus zu tun, wenn man das so vergleichen würde, wenn man das ablehnen würde, das macht keinen Sinn. Aber, wie gesagt, da gibt es ja auch Seiten, da gibt es ja auch Kritik. Assange hat ja nicht nur Dokumente veröffentlicht, die Kriegsverbrechen oder irgendwelche anderen moralischen Schandtaten so veröffentlicht haben, sondern eventuell auch Dokumente veröffentlicht, die so einfach schlicht beispielsweise 251.000 Telegramme des US-Außenministeriums, die ungeschwärzt und unbearbeitet veröffentlicht wurden, das hilft ja dann einem anderen Land, wie beispielsweise Russland oder China oder wem auch immer, da die nationale Sicherheit von Amerika in gewisser Weise zu gefährden. Und ihm wird immer wieder vorgeworfen, dass er da sehr, sehr kontra Amerika war und er da auch teilweise eben bei Russland ein Auge zugedrückt hat. Und deswegen versuche ich das Ganze differenziert zu betrachten, nicht nur zu sagen, ich bin der Meinung, das Positive überwiegt auf jeden Fall dem Negativen, was Assange gemacht hat, aber da gibt es auch auf jeden Fall logische Erklärungen dafür, warum gewisse Dokumente, die illegal zugewandt worden sind, sei es nur um die Sicherheit der Informanten oder auch anderen Dingen, eigentlich nicht veröffentlicht werden sollten.
Das ist auch kritisch zu betrachten. Er hat und er hat damit beispielsweise Menschen in Afghanistan und im Irak, die Informanten der Amerikaner waren, definitiv in Lebensgefahr gebracht. Und ich bin sicher, da sind auch einige davon getötet worden, beispielsweise von den Taliban oder von damals noch regierungsnahen Truppen der Baath-Partei, das ist die ehemalige Partei von Saddam Hussein gewesen, die im Untergrund immer noch sehr mächtig waren, die gekillt worden sind. Ja, und da gibt es ja auch, da gab es ja auch an ihn die Frage, warum er diese Passagen der Informanten, ja, die Aussagen hätte er frei stehen lassen können, aber die Informanten, die diese Aussagen gebracht haben, nicht geschwärzt hat. Und er scheint dazu gesagt zu haben, dass er sagte, das waren Informanten, damit haben sie den Tod verdient. Also er war auch in einem gewissen Maße auch so anti-amerikanisch eingestellt, dass er gesagt hat, wenn die Amerikaner als Beispiel Afghanistan angreifen und dort alles in Schutt und Asche legen, das haben sie mehr oder weniger gemacht, außer die Mohnfelder, um Heroin zu produzieren, die sind danach mehr denn je ertragreich gewesen, aber ganz anderer Punkt wiederum, wenn er also quasi die Afghanen, die Taliban, wenn sie dort sehr viel Zerstörung angerichtet haben und Leute haben sich trotzdem auf die amerikanische Seite gestellt, dann war er der Meinung, dass die den Tod dann verdient haben, weil sie sind Verräter an ihrem eigenen Land gewesen. Das ist schon eine kontroverse Meinung, weil es gibt wiederum andere, die sagen, ja, die Taliban, die sind furchtbar zu uns gewesen und wir wollen die weghaben, dann haben wir all den Amerikanern geholfen. Ja, wiederum jetzt haben die Amerikaner den Taliban das gesamte Land überlassen. Wenn du das ist aber nochmal ein ganz anderer Punkt. Aber wenn du das mal überlegst, sie kommen rein, zerstören dieses Land, geben dort Multimilliarden aus, verdienen auch hunderte Milliarden durch den militärisch-industriellen Komplex, der dort Waffen produziert hat ohne Ende, die er dann dort eingesetzt hat. Und dann haben sie einen Großteil der Waffen, die dort stationiert waren, für die afghanische Armee, die Regierungsarmee, die sind ja alle in die Hand der Taliban gefallen. Da gibt's tolle Reportagen darüber, wenn man sieht, was die für Waffenarsenale jetzt zur Verfügung hatten. Da hätten die sich noch nicht mal gewagt, davon zu träumen. Ja? Also absurd. Am Ende des Tages reingegangen, alles kaputt gemacht, wieder rausgegangen, den Taliban, die sie eigentlich bekämpfen wollen, die Macht übergeben und die herrschen jetzt wieder in Afghanistan.
Und denen die Waffen gegeben, damit sie auch ihre Herrschaft ausüben können.
Und denen die Waffen
gegeben. Das ist absurd, das ist verrückt. Das ist einer dieser Momente, wo man sagt, in der Neuzeit jetzt, in den letzten, weiß ich nicht, 10 Jahren oder in der letzten Dekade, was macht Amerika? Verlieren die da gerade ihren Weltmachtsstatus? Wie kann man so schlecht oder ja mit so einer schlechten Performance aus dem Land gehen? Aber jetzt nochmal kurz zur Kritik zu Assange. Ich habe das ja mehrfach schon gesagt, dass ihm teilweise vorgeworfen wird, er ist einfach nur extrem negativ, was die USA angeht. Er verspricht da Transparenz, aber ist dann um andere Länder wie Russland, da schaut er dann weg. Da finde ich, ist ein interessanter Fakt, den man hier auch einfach mal anbringen muss, ist, dass seine Eltern sich auf einer Anti-Vietnam-Kriegs-Demo kennengelernt haben. Also wenn deine Eltern sich schon auf so einer Demo kennenlernen, dann kann man sich schon vorstellen, was da die Haltung in der Familie wahrscheinlich sein wird. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man auch so im Hinterkopf behalten muss. An dieser Stelle, wie ich finde, wenn man Assange so als Mensch betrachtet, dann diese ganzen anderen Punkte. Er soll wohl auch Chelsea Manning damals angestiftet haben, die Daten zu entwenden. Also quasi ermutigt haben, hey, mach das, das ist gut. Und am Ende landet die Person dann im Knast und er macht da nichts. Wobei er dann in diesem Fall sich ja dann doch dafür eingesetzt hat am Ende noch. Ja, Philipp.
Ja, man kann auch, was ich sehr interessant finde, so ein brisanter Fall wie 9-11, ja, also das Einstürzen der Türme, der Twin Towers damals durch zwei Flugzeuge, die dann die Türme zum Einstürzen gebracht haben, weil der Stahl geschmolzen ist. Nur die Personalausweise der Attentäter, die wurden dann gefunden, weil die sind nicht geschmolzen. Jedenfalls, da gibt es sehr interessante Aussagen darüber, wie er sich damals geäußert hat. Das können wir gerade mal kurz einblenden. Zur Frage nach den Anschlägen des 11. September, was er dazu am Rande eines Online-Vortrages gesagt hat.
It's an interesting question. The original investigation of 9/11 was, of course, you can see from which documents were restricted, compromised by the United States diplomatic power sensitivities concerning the role of Saudi Arabia. Perhaps to a degree, the role of a couple of other states. But I don't think, obviously all these things should be investigated. It's quite interesting to see after 50 years, new JFK documents coming out. There's not so much interest there directly concerning the murder, but the geopolitical environment, the attempts by the United States to assassinate other people, for example, is quite revealing. On the 9/11 issue generally, I don't think it is particularly important, in the sense that every day or every few weeks, WikiLeaks and some other publishers publish proof of very serious existing conspiracies that are happening right now or just a couple of years ago in order to start wars or steal billions of dollars. These things, I think, can have more of a change. There's a certain view in relation to 9/11 that it's some kind of holy grail that would shake the existing order of things. I don't think it would, even if it came out that there were some rogue agents involved. And that's how it would be positioned, no matter who it was.
So, und ich möchte das jetzt mal auf Deutsch übersetzen. Schon sehr, sehr interessant. Julian Assange, der immer sehr krass ist mit Äußerungen, klare Statements, Kriegsverbrechen benennt, immer kein Blatt vor den Mund nehmend. Und jetzt hören wir uns mal an, was er hierzu sagte. Die ursprüngliche Untersuchung des 11. September wurde natürlich, das kann man anhand dessen sehen, welche Dokumente eingeschränkt wurden, durch die diplomatischen Machtbefindlichkeiten der Vereinigten Staaten in Bezug auf die Rolle Saudi-Arabiens und vielleicht bis zu einem gewissen Grad die Rolle einiger anderer Staaten beeinträchtigt. Was das Thema 9/11, also 9/11, im Allgemeinen betrifft, so halte ich es nicht für besonders wichtig, dass WikiLeaks und einige andere Herausgeber jeden Tag oder alle paar Wochen Beweise für sehr schwerwiegende Verschwörungen veröffentlichen, die gerade jetzt oder vor ein paar Jahren stattgefunden haben, um Kriege zu beginnen oder Milliarden von Dollar zu stehlen. Ich denke, dass diese Dinge eine größere Veränderung bewirken können. In Bezug auf 9/11 gibt es eine gewisse Auffassung, dass es sich um eine Art heiligen Gral handelt, also der heilige Gral, der nicht angefasst werden darf, der die bestehende Ordnung der Dinge erschüttern würde. Ich glaube nicht, dass dies der Fall sein wird, selbst wenn sich herausstellen sollte, dass einige schurkische Akteure beteiligt waren, und so würde es positioniert werden, egal wer es war. Also er hat sehr um den heißen Brei darum geredet und hat gesagt, im Endeffekt, so interpretiere ich das jetzt, er fasst dieses Eisen 9/11 nicht an, selbst wenn er die Beweise hätte, es würde nichts ändern. Er sagt nichts dazu. So interpretiere ich diese ganze Aussage.
Interessant. Also weiß nicht, was ich dazu denke. Ich finde, es widerspricht sich ein bisschen, weil er ist das Gesicht von WikiLeaks. Also er ist schon so tief in der Scheiße quasi, richtig, wie man sein kann. Warum dann nicht
ja,
noch das,
aber er ist am
das
Leben.
Thema auspacken?
Er ist am Leben und geh mal davon aus, ihm wurde gesagt, wenn du, es gibt gewisse Themen, wenn du, angenommen, es gäbe Dokumente, die belegen würden, was natürlich nicht so ist, weil das war der Osama bin Laden, der von einer Höhle in Afghanistan im Bora Bora Gebirge aus den kompliziertesten Anschlag überhaupt ausgeführt hat, von seinem Walkie-Talkie. Logischerweise, eine andere Möglichkeit gibt's da gar nicht. Aber angenommen, er hätte Dokumente veröffentlicht, die etwas ganz anderes zeigen, einen anderen Hintergrund, möglicherweise eine Involvierung des Deep State, was natürlich nur eine Verschwörungstheorie ist, dass die Amerikaner selbst das verursacht haben, also Tausende ihrer eigenen Menschen in den Tod geschickt hätten, dann hätte ich mir vorstellen können, dass es für ihn klar gewesen wäre, wenn das passiert, dann ist er weg und alle anderen auch.
Ja, aber er hat ja auch vieles veröffentlicht, wo man da gab es ja auch zum Beispiel Leaks auf Twitter. Ich weiß nicht, ob diese Leaks echt sind an dieser Stelle, ganz klar. Das will ich hier sagen. Ich will nicht sagen, dass das hier real ist und ich mich darauf beziehe, aber da soll wohl in den E-Mails auch hervorgegangen sein, dass Hillary Clinton Wort für Wort gesagt hat, können wir den nicht einfach wegdronen, also ihn quasi mit einer Drohne töten über Assange. So war das zumindest auf Twitter. Korrigiert mich, falls ich da falsch liege.
Can't we just drone him, hat
genau,
sie gesagt.
Genau, can't we just drone him, so. Wenn das schon so passiert und auch veröffentlicht wird, ich finde, das ist genauso
das
schlimm,
ist ja,
genauso
das
fatal
ist ja,
dann für einzelne Personen, die in der Macht stehen. Klar, das Ausmaß.
Eine Person, can't we just drone him, mit theoretisch, wie gesagt.
Ja, da waren ja auch andere E-Mails.
Theoretisch,
da hast du ja
auch
schon
so
angehaucht. Da waren ja noch viel schlimmere E-Mails noch. Ich weiß nicht, ich kann es mir persönlich nicht vorstellen. Wer weiß, ob dieses Thema irgendwann nochmal vernünftig aufgearbeitet wird oder nicht. Ich kann es mir eher nicht vorstellen. Aber lasst uns doch gerne mal eure Meinung in den Kommentaren wissen. Das ist doch, glaube ich, ein guter Punkt hier an dieser Stelle. Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren wissen. Wie steht ihr zu dem Ganzen? Und Philipp, hast du noch irgendwas zu sagen abschließend?
Nee, ich möchte vielleicht noch mal eines kritischer betrachten hier. Und zwar ist das eine Aussage der New York Times aus 2016, die geschrieben hat, wie Russland oft profitiert, wenn Julian Assange die Geheimnisse des Westens aufdeckt. Amerikanische Regierungsvertreter sagen, dass Herr Assange und WikiLeaks wahrscheinlich keine direkten Verbindungen zum russischen Geheimdienst haben. Man muss bedenken, wenn das selbst die Amerikaner sagen, die sofort Gründe hätten, ihm das vorzuwerfen. Aber die Ziele von WikiLeaks und des Kremls haben sich oft überschnitten. Ja. Und ich denke, da ist eine gewisse Affinität da gewesen, wie auch bei Edward Snowden, der nach wie vor in Russland im Exil lebt. Ja. Gibt es da mit Sicherheit gewisse Verbindungen? Und noch ein letztes Kommentar. Assange und Edward Snowden. Snowden wurde von Assanges WikiLeaks-Kollegin Sarah Harrison auf seinem Flug nach Moskau begleitet und Assange sagte diesbezüglich, Zitat, ich war der Meinung und habe Edward Snowden geraten, dass er in Moskau am sichersten ist. Ich denke auch, das kann man wirklich so sagen, weil Feind meines Feindes ist mein Freund. Das gibt's ja, diesen alten Spruch. Und die Russen sagen sich natürlich, wir können uns erstens mal sehr gut hier hinstellen. Wir geben dem einen Wohnraum, wir geben ihm Schutz, wir geben ihm Anonymität. Der geht uns nicht auf die Nerven und er, auch wenn es korrekt ist, ja, wenn es gar nicht Lügen sind, sondern er veröffentlicht die wirklichen Verbrechen über die Amerikaner unseres Feindes, damit ist er unser Freund. Das macht also durchaus Sinn.
Absolut, habe ich auch mehrfach gesagt. Aber nochmal gut, dieser Quote, dieses Zitat, der Feind meines Feindes ist mein Freund. So, Freunde, ich würde sagen, super spannende Folge. Wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, dieses Thema verdient auf jeden Fall einen Film oder eine Serie oder was auch immer, weil es einfach so spannend ist und die Frage ist, ob es kommen wird oder nicht, ob Hollywood sagt, nee, da wollen wir nicht tiefer drauf eingehen. Oder vielleicht, ob da in irgendeiner Weise dann irgendwas kommt, so ähnlich wie bei Jeffrey Epstein, was dann eigentlich die gesamte Attention, Aufmerksamkeit von dem Hauptthema verschiebt und da vielleicht eine Liebesstory draus macht oder so. Wer weiß. Ja, Philipp, abschließend, hast du noch was zu sagen?
Ja, ich denke, es zeigt auch die Vielschichtigkeit einer Person und dass man nicht immer so schwarz-weiß denkend, Leute sind heutzutage, ich mag den nicht wegen einer Sache, die ihnen nicht gefällt und dann diskreditieren sie in alle anderen Sachen. Was wir hier gemacht haben, ist, wir haben die Person Julian Assange sehr kritisch heute auch betrachtet und das ist auch wichtig und eine Person kann auch Schlechtes in sich tragen und trotzdem viel Gutes tun. Eine Person kann auch unglaublich viel Gutes tun und sehr viel Schlechtes in sich tragen. Und eine Person kann Gutes tun und die eine Sache, die sie macht, ist so furchtbar. Du kannst quasi dein ganzes Leben lang irgendwelchen alten Menschen über die Straße helfen, sage ich jetzt mal, und nur Gutes tun und dann auf der anderen Seite Kinder vergewaltigen, dann ist das Schlechte, was du getan hast, wiederum so furchtbar, dass es, ja, ich weiß nicht, ob es das andere dann wegmacht, aber es muss einfach differenziert betrachtet werden. Julian Assange ist auf der einen Seite ein Held und auf der anderen Seite hat er sicher auch Dinge getan, die aus der heutigen Betrachtung so nicht korrekt waren und auch andere Menschen in Lebensgefahr gebracht haben. So, das wollte ich sagen. Kian, war spannend auf jeden Fall, sehr interessant. Leute, lasst uns gerne einen Kommentar da, teilt dieses Video, wenn ihr es spannend findet und kommentiert uns gerne, ob ihr wollt, dass wir uns Trump und Biden Ende der Woche widmen. Bis bald, ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.